Wie habe ich es vermisst?
Endlich wieder Leichtathletik rot-weiß.
Lang ist's her.
Braun bist du geworden, du alter Urlauber.
Ja, genau. Zu Hause auf der Couch bin ich braun geworden.
So einen ganz typischen November-Ton hast du.
Ja, vielen Dank.
Wenn die Rentner für ein Apfel und ein Ei schön nach Südspanien 5 Wochen in irgendeiner Anlage.
Ja, schön wäre es. Schön wäre es gewesen. Nichtsdestotrotz, wir haben vorhin schon mal überlegt, ne, wie lange es her ist. Wir haben uns exakt heute vor einem Monat zum letzten Mal gesehen. Oh. Damals um 2 Folgen einmal Leichtathletik Rot-Weiß direkt hintereinander aufzunehmen. Damals mit Maite Pastior als Gast.
Ich hab dich vermisst, ich habe das Format vermisst, ich habe die Pommes vermisst.
Ja.
Schön wieder jetzt.
Genau so ging es mir auch. Ja, endlich wieder. Wir mussten 2 Folgen vorproduzieren, aufgrund von Trainingslagern und meines Urlaubs danach, direkt im Anschluss.
So braun ist er jetzt auch.
4 Wochen
ist es her.
Und jetzt frisch erholt sitzen wir beide wieder hier.
Haben die dir das am Anfang eigentlich gesagt? Wenn du jetzt hier Geschäftsführer bei der LG Olympia Dortmund wirst, kannst du Urlaub nur noch im November nehmen, weil innerhalb der Saison ist blöd und im Januar vorm Indoor-Meeting ist auch blöd und Ostern ist auch schon wieder blöd und aber der November.
Ja, gesagt hat es mir keiner und drüber gesprochen haben wir auch nicht, aber ganz ehrlich, so blöd bin ich ja selber nicht.
Der November, der passt gut.
Weiß ja, was wann ansteht. Ah, mal schauen, was ich mit dem Resturlaub noch so anstelle, den ich noch habe.
Der verfällt.
Das befürchte ich auch. Mal schauen. Ja, einiges passiert trotzdem, obwohl die Saison ja vorbei ist, muss man so sagen. Also zumindest die Freiluftsaison.
Ja.
Danach ging es für dich und viele andere von uns ins Trainingslager. Wir hatten es ja, glaube ich, schon angeteasert in den letzten beiden Folgen. Zum Beispiel die Gruppe von Pierre Yadi war mit 10 Läufern und Läuferinnen aus einer Trainingsgruppe in der Sierra Nevada in Spanien. Genau. Höhentrainingslager, 2320 Meter, meine ich.
Du hast ja geguckt, als sollte ich dich jetzt retten, ne?
Aber ja, du weißt es auch nicht.
Völlig geografisch auflaufen lassen. Ja, weit über 2.
Hoch auf jeden Fall.
Weit sehr über 2 ist es, ja. Genau.
Hoch wie nie zuvor war er, hat er mir gesagt.
Ja.
Und er hat noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Gleich hören wir mal kurz rein.
Sehr gute Trainingsbedingungen. Wir wohnen direkt am Stadion, an der Laufbahn, auf der Laufbahn praktisch. Gute Krafträume, 3 Stück, Schwimmbad direkt hier. Laufbänder, Spinningräder, also Ergometer, noch ein Laufschlauch, 120 Meter. Gute Verpflegung. Ja, ist alles in der Nähe von Granada. Mit dem Auto auch noch 2 weitere Dauerlaufstrecken gut zu erreichen. Legen hier ja die Grundlagen oder den Beginn des Grundlagentrainings. Bestes Wetter, bis jetzt jeden Tag Sonne gehabt. Ja, können damit sehr zufrieden sein.
Ja, hört sich sehr gut an und war vielleicht auch zunächst erstmal als in Anführungszeichen Alternative zu all den sonstigen Hotspots, was die Höhentrainingskette angeht. Gedacht ist jetzt aber, und auch das hörte man ja ein bisschen raus, auch als weiterer Trainingsort in die Planung mit aufgenommen worden, was Flexdev und vor allem auch Südafrika angeht. Mhm. Dementsprechend ein weiterer Baustein. Sehr schön, dass das so erfolgreich war.
Ja, absolut. Und ja, er war nicht der Einzige, der mit seiner Gruppe im Trainingslager war. Beispielsweise dein Kollege im Laufbereich, Lars Schelp, war mit einigen seiner Athletinnen und Athleten in Hannover.
Genau. Hannover hat ja über die Jugendherberge, aber halt auch die Halle und den Platz, einen starken Campus, einen sehr guten Campus, machen, glaube ich, aber zu wenig daraus. Und ich glaube, dementsprechend ist auch das Trainingslager dann halt auch eher, was Organisation angeht, also von der Gruppe her, vom Training her, alles top, so sagte Lars. Aber was die Organisation auch so vor Ort angeht, war es manchmal eher ernüchternd. Ja, ich glaube, dass sie diesen Campus-Vorteil, den man da ja echt so hat, mit Bahn, Halle und Jugendherberge, alles direkt vor Ort, zu wenig nutzen oder vielleicht auch nicht nutzen wollen. Tja.
Also eher kein zweites Mal vielleicht.
Ich glaube auch nicht.
Wie ist es bei Maite? Zur Erklärung, Maite Pastior war mit ihrem Talentteam zusammen mit Trainerkollege Christian Lormes ebenfalls in Hannover. Ich glaube, zum gleichen Zeitraum sogar.
Ja, der Riesenvorteil, sagten auch beide, der das Talentteam-Trainingslager eben in, ja, sei es jetzt Ostern, da war es ja normalerweise geplant oder auch in den Herbstferien jetzt, hat, ist, wenn man innerhalb von Deutschland bleibt, ist die gesamte Anfahrt und die ganze Logistik vor Ort deutlich einfacher. Mhm. Was Materialmitnahme angeht, was aber auch das zwischenzeitliche Bringen, Abholen und so weiter angeht, sodass die Truppe auch weiterhin mit einem Trainingslagerort in Deutschland plant. Ich denke auch nicht, dass das noch nach wie vor weiterhin Hannover ist. Sigmaringen war ja auch in den letzten Jahren immer auch so ein Anlauf.
Oder gerne nochmal Zinnowitz oder so, ne?
Ganz genau.
Ja, man ist halt doch ein bisschen flexibler, ein bisschen, ja, es macht, das eine oder andere funktioniert halt einfacher. Ich habe es bei dir mitbekommen, ich glaube, du hattest einen Lymphomaten beispielsweise mit in deinem Trainingslager, der dann als Sondergepäck aufgegeben werden musste und so. Das ist ja dann doch immer ein bisschen mehr Aufwand auf jeden Fall verbunden. Ja,
da kam man Italienisch raus, als ich in Bologna Sondergepäck wieder aufgegeben habe. Nein, die konnten Englisch, aber ich nicht. Aber hat trotzdem geklappt. Ist alles heile wieder mitgekommen. Da ist man immer so ein bisschen, wenn man das dann irgendwo anders abgibt, denkt man so, ob das so klappt. Aber ja, Genau, klar. Da ist man deutlich flexibler und ja, man braucht ja auch so ein bisschen auch Steigerungspotenzial, was die Orte angeht. Und wenn man da jetzt dann schon direkt in der U14 oder eben dann in der U16 das große Fass aufmacht, inklusive der finanziellen Bedeutung, das muss man ja auch noch mit hinzunehmen. Also ein Flug ist halt auch immer noch nach wie vor und jetzt nochmal mehr teurer, also ist auch kostenintensiver. Ja, und weißt du ja auch selber, ne? Mit einer U16-Truppe und deinen Freunden ins Trainingslager zu fahren, da ist es völlig Bums, wie der Ort heißt.
Ja.
Was Essen wird immer gemeckert, Training ist immer hart und eigentlich schläft man möglichst wenig und ist 3 Wochen danach immer noch heiser. So, das ist ein gelungenes Talentteam-Trainingslager.
Ja, ist mir so ein bisschen so wie Klassenfahrt mit Sportanteil.
Ja, aber natürlich ja, bei beiden auch ein professioneller Fokus dahinter. Viele Jungs und Mädels sind da auch sehr ehrgeizig, wollen sich auch auf die deutschen U16 nächstes Jahr vorbereiten, sei es im Block oder vielleicht auch sogar im Einzel. Wir berichteten ja von den Erfolgen in Hannover, also da auch wieder Stichwort, selber Platz. Ja, dass da auch schon ein bisschen Zucht drin ist, beziehungsweise drin sein muss, ist klar. Aber nichtsdestotrotz, klar, die wollen begeistert aus dem Trainingslager zurückkommen und sagen, das will ich jetzt jedes Jahr machen, Mama, Papa. Ostern die nächsten 10 Jahre könnt ihr erstmal ohne mich planen. Ja. So, das ist das Ziel.
Und tschüss.
Und tschüss.
Ja, wir haben es kurz angerissen. Du selber warst auch unterwegs mit deiner Trainingsgruppe. 22 Athletinnen und Athleten, Milano Marittima in Italien.
Ja, immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Also in Mima war ich selber schon als Athlet.
Ich auch.
5-mal, Yoshi auch, auch noch in Schwarz-Weiß dann damals. Ja, nein, und das ist halt ein Riesenvorteil. Wir kommen da an, wir kennen da die Gegebenheiten, wir kennen den Radladenbesitzer bis hin zum Fitnessstudio. Und wenn wir am Montag ankommen, können wir am Dienstag mit dem Trainingslager starten. Und dann kriegt man auch ein Trainingslager sehr erfolgreich mit 22 Athletinnen und Athleten gut organisiert, ohne dass man sich dann nochmal selber irgendwie zurechtfinden muss. Ja, und ein Riesenerfolg auch für mich persönlich als ja, persönlicher Gewinn ist eben, dass mit Steven Orlowski jemand ins Trainerteam eingestiegen ist, den ich persönlich sehr schätze, den ich fachlich sehr schätze und der ganz viele auch nochmal nachhaltig neue Impulse reinbringt ins Training. Das finde ich auch immer. Also ja, der ist die Ausdauerschule, hat der par excellence durchlaufen, also 64 über Halbmarathon, das muss man halt auch erstmal rennen, aber halt auch vielfach im Bereich der Fitness, im Bereich der Athletik, im Langhantelbereich gearbeitet. Und ja, die Saison war super erfolgreich für uns und auch erfolgreicher, als wir uns erträumt haben. Aber es wäre jetzt halt auch falsch zu sagen, okay, wir machen da einfach weiter. Und genau deshalb müssen wir uns da auch nochmal weiterentwickeln. Und dann ist mit Steven Orlowski echt ein ja, positiv formuliert Typ jetzt mit dabei an Bord, der genau das mitbringt. Freue ich mich riesig drüber.
Ja, total, sehr schön.
Ihr hört schon ein bisschen, wir sprechen viel mehr miteinander. Und das genau ist das ist halt auch, bevor wir auch weiter einsteigen und auch nochmal ein bisschen zurückblicken, der Fokus der heutigen Folge. Wir befragen, interviewen uns selbst. Wir haben das zunächst einmal als Arbeitstitel, ich glaube, wir nennen das jetzt aber auch insgesamt so Inside LGO genannt heute. Eine gewisse Reflexion, was sich im ja, November, auch wenn die Sonne scheint, ja immer ein bisschen lohnt. Wir schauen mal zurück, Yoshi.
Machen wir gerne.
Apropos zurück, Hamburg, Halbmarathon DM. Wie ist es gelaufen?
Ganz gut.
Heißt?
Heißt, wir hatten insgesamt 4 Läufer dabei. Patrick Meinecke hat quasi, ich möchte sagen, sein Comeback gegeben. Nachdem er doch einige Zeit nicht so aktiv war auf der Bahn oder auf der Straße und war mit 1:11:21 gleich auch der schnellste Läufer aus unserer Reihe. Ja, die anderen 3 Läufer, das waren Yannick Schönfeld und die beiden Zwillingsbrüder Konstantin und Maximilian Feist, waren nur unwesentlich langsamer, also wirklich nur ein paar Sekunden teilweise und konnten damit dann in der Mannschaftswertung der U23 die Bronzemedaille gewinnen. Von daher, ja, wirklich nochmal ein toller Erfolg.
Und auch gerade nach einer langen Saisonpause, was die Feists angeht, ja auch nochmal ein schönes Ding. Und Yannick gönne ich es von Herzen.
Ja, total.
Geiler Typ.
Ja.
Glückwunsch auf diesem Wege.
Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ja, 2 Wochen später standen dann bereits die nächsten deutschen Meisterschaften an. Straßenlauf DM, 10 Kilometer in Uelzen in Niedersachsen.
Also ich hoffe, man hat es mir nicht angemerkt, aber die Tage vorher und auch gerade selbst am Veranstaltungstag war ich sehr nervös, weil das war halt ein Wochenende nach dem Trainingslager, wir sprachen gerade drüber. Und ja, man weiß nie so richtig, hat man es im Trainingslager überdreht, hätte man jetzt noch länger Ruhe machen müssen, reicht eine Ruhewoche, um das wirklich dann auch auf die Straße zu bringen. Die haben alle super trainiert im Trainingslager, haben gut mitgezogen, klar, aber weißt du selber, im Trainingslager funktioniert halt vieles sehr gut, weil man sich darauf fokussieren kann. Und dann kommt man zurück in den Alltag, inklusive Klausurenphase und so weiter. Und dann geht es auf einmal schon am Samstag wieder nach Uelzen und Sonntag sind da ja deutsche 10 und die Jungs und Mädels können halt auch alle selber die Listen lesen. Dementsprechend wussten sie auch, dass sie gerade im Mannschaftsbereich in die Favoritenrolle gerutscht sind über ihre Leistungen der letzten Monate. Ja, und dann will man es halt auch zu Ende bringen, ne? Und dann will man eben halt auch das tolle Training des Trainingslagers direkt umsetzen und wäre enttäuscht, wenn es nicht so läuft. Aber es hätte auch sehr gut nicht laufen können, weil... Klar. ja, vielleicht die Ruhephase doch zu kurz gelegt wurde ja. von mir. Und ja, da war ich sehr angespannt.
Aber es gab ein Happy End.
Ja, absolut. Absolut.
Also wirklich, man muss sagen, es hätte ja eigentlich kaum besser laufen ja. können. Das heißt, in Zahlen ausgedrückt, also 11 Läuferinnen und Läufer von uns waren am Start. Und ja, 4 Medaillen gab es, 3-mal Gold in den Mannschaftswertungen der männlichen U18, männlichen U20, weibliche U20 und darüber hinaus dann noch die Einzelmedaille. Bronze für Hendrik Lindstroh, der mit 31,46 auch gleichzeitig schnellster aller LGO-Läufer vor Ort war.
Ja, geil.
Absolut.
Und die Jungs und Mädels haben sich gegenseitig gefeiert und das finde ich auch immer, also wir sagen das ja auch immer so ein bisschen pathetisch, dass wir Leichtathletik als Mannschaftssportart charakterisieren und genauso auch davon leben. Also es ist immer die Frage, ja, okay, was macht so ein bisschen den Erfolg aus? Jetzt könnte man über irgendwelche Trainingsphilosophien reden und diskutieren, aber ich sage immer, das mag alles stimmen, dass wir infrastrukturell hier das Beste daraus machen und dass wir trainingsmäßig uns immer wieder neu aufstellen und neu entwickeln. Wir sprachen gerade über Steven, klar, aber 100% ist die Gruppe dafür verantwortlich. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, den ich immer mit reinrechnen muss. Dass die Trainingsgruppe, dass das Trainingsumfeld, dass das Athletenumfeld maßgeblich damit dazu beiträgt, dass wir solche Erfolge manifestieren können. Und ja, dementsprechend haben die Jungs und Mädels sich dann halt auch gefeiert.
Ja, zu Recht. Völlig zu Recht, ganz genau. Ich wollte es gerade sagen. Lass uns der Reihe nach gerne nochmal durchgehen. Also Hendrik Lindschroth hatten wir gerade schon erwähnt. Einzelmedaille Bronze in der U20. Damit auch dann aber Teil des Teams gewesen, das in der U20 dann auch die Goldmedaille in der Mannschaftswertung gewonnen hat. Zusammen mit Florian Becker und ja seinem Bruder Lennart Lindschroth.
Ja.
Beide auch ein starkes Rennen gelaufen.
Ja, also Florian, der ja im Winter zu uns gekommen ist und sich dann für ihn überraschend auch für die Deutschen qualifiziert hat und dann jetzt eben halt mit einer 32 tief das auch nochmal gezeigt hat. Zusätzlich einen Lennart, vielleicht nehme ich einen Lukas auch nochmal mit dabei, aber auch eine Rahel ist da mit zu nennen, die ja per se über die Mittelstrecke kommen. Mhm. Und dann ist 10 Kilometer, natürlich ein normaler Dauerlauf, auch mal ein Tempodauerlauf geht mal 10 Kilometer, aber ein Wettkampf ist immer nochmal was anderes, genau. Ja. Und die wissen sich zu quälen, aber die wissen halt per se nicht so richtig, was passiert bei 6, 7, 8 Kilometern auf einmal und wie kriege ich das dann auch noch mental durch und dann auch nochmal so ein Straßenrennen. Und diesen Straßenrennen-Charakter, ja, den hat Lars Franken par excellence zu Ende gespielt. Und damit sind wir schon in der U18 der Jungs, die, ja, wie gesagt, Lars Franken mit einer 32 hoch angeführt hat, unterstützt eben durch den Mittelstrecker Lukas Schiefer mit einer 34 tief und eben halt auch mit dem Hindernisläufer Noah Böck auch nochmal eine 34 tief. Ja, U18 Gold. Mhm. Geil.
Einfach sensationell, geil. Ja, wirklich.
Und ja, da haben so Straßenrennen nochmal einen eigenen Charakter. Mhm. Also das ist wirklich so, da hast du nicht jede Runde eine Zwischenzeit, da hast du immer wieder halt auch diese Kurven, auch den Wendepunkt in Uelzen. Viele am Anfang drüber gemeckert, das war jetzt, glaube ich, am Ende gar nicht so schlimm, bis auf die Bushaltestelle. Also war so eine Bushaltestelle Absenkung direkt vor dem Wendepunkt.
Okay.
Und wenn du dann für dich persönlich Ideallinie laufen würdest, also auch mit Ausholen und so weiter, läufst du quasi einzeln über die Absenkung der Bushaltestelle. Mhm. Ah, das war jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich. Mhm. Vor allem, wenn du drüber nachdenkst, ist es noch schlimmer. Du darfst halt nicht drüber nachdenken und es darf dich nicht aufregen. Wenn du Straßenläufe gewohnt bist, kennst du sowas. Da kennst du auch Kopfsteinpflaster-Passagen in Münster oder was auch immer. Das juckt dich dann nicht. Wenn du aber von der Bahn kommst, Mittelstreckler bist, denkst du drüber nach. Und sobald du drüber nachdenkst, verlierst du 5, 6, 7, 8 Meter. Klar. Das war großartig.
Ja, was mir aufgefallen ist, ich habe die Veranstaltung im Livestream verfolgt. Es war ja eine recht kurze Runde, 2,5 Kilometer, glaube ich. Zwei sogar, also 5 Runden, zwei Kilometer.
Warte,
und
ja, richtig.
Danke. Und nach dem Zieleinlauf, also es gab ja relativ viele Überrundungen dementsprechend auch. Und nach dem Zieleinlauf sind halt viele Läuferinnen und Läufer direkt stehen geblieben. Und wenn man dann etwas langsamer unterwegs war und noch eine Runde zu drehen hatte, musste man sich gefühlt dann doch erstmal seinen Weg durch die Masse suchen, die schon im Ziel war, hatte ich den Eindruck.
Ja, unglücklich. Aber man muss sich jetzt vorstellen, noch 5 Tage vorher sollte es nur 2 Rennen anstatt jetzt 3.
Dann wäre es noch schlimmer gewesen. Ja, dann hätte es wahrscheinlich gar nicht funktioniert.
Das wäre hart unprofessionell gewesen. Also da auch nochmal vielen lieben Dank. Diesmal auch mal vielen lieben Dank an unseren westfälischen Verband, vor allem Bernhard Bussmann, der da interveniert hat, nachgehakt hat, auch die Sachen zusammengezählt hat, um dann zu sagen, hier Freunde, da rennen fast 500 Leute auf einer 2-Kilometer-Runde. Merkt er selber, wenn die vorne eine 28,30 laufen und in Anführungszeichen hinten, muss man ja auch immer sagen, eine 34, dann überholen die sich halt 2-mal und dementsprechend sieht das dann auch im Ziel und ja auf der Strecke selbst aus. Also nochmal da auch on air vielen lieben Dank für diese Unterstützung. Die war ganz, ganz wichtig, damit die Jungs und Mädels frei laufen konnten.
Ganz genau.
Man sagt das immer so, hinten eine 34, ne, innerhalb eines solchen mit einer 34 gewinnst du halt jeden Volkslauf.
Ja, total. Ja, absolut, absolut. Deswegen wollen wir auch nicht unterschlagen. Also die Zeiten, wir hatten ja noch zwei weitere Läufer. Patrick Meinecke war auch in Uelzen am Start. Ja. 32,20, also auch da nochmal wirklich eine richtig starke Zeit und auch eine gute Platzierung erzielt. Und Hannes Fahl, 33,48.
Ja,
absolut. Komplettierte damit ja die Mannschaft der U20.
Auch sehr gleichmäßig gelaufen, auch nach hinten hin abgesichert. Und das ist natürlich ein wirklicher Luxus, zu sagen, wir stellen da vier Jungs in der U20 hin. Selbst wenn einer einen schlechten Tag erwischt haben sollte, schießt der einen in diese Lücke vor und komplettiert dann so ein Mannschaftsergebnis.
Ja, genau so. Ja, und über die Mädels haben wir gerade schon ganz kurz gesprochen. Rahel hattest du zumindest bereits erwähnt. Richtig starkes Rennen, 35,53, also gar nicht mal so weit von ihrer persönlichen Bestzeit aus dem Frühjahr entfernt.
Und das ja diesmal wirklich jetzt nicht nur nach dem Trainingslager, da sprachen wir gerade drüber, sondern nach dem Höhentrainingslager. Und auch wirklich als absolutes Grundlagentrainingslager konzipiert. Dementsprechend auch keine schnellen Läufe gemacht. Mhm. Und dann direkt halt so zu starten, zeigt halt auch, dass es funktioniert. Ne?
Ja.
Dass der Weg super funktioniert und sie da auch genauso optimistisch in die nächsten Monate schauen kann.
Ja, und das führte dann auch da zu Gold.
Ja, und
in der Mannschaftswertung der
U20. Und Freudentränen. Wir sagen jetzt nicht von wem, ne, aber das absolut auch verdient.
Ja.
Freut mich riesig.
Ja, denn zusammen mit Marie Göwert und Lieselotte Langenohl.
Mannschaftsgold.
Mannschaftsgold in der weiblichen Jugend.
Hört sich stark an. Mhm. Also und damit 3 von möglichen 4 Medaillen in den Mannschaftswertungen in der Jugend geholt.
Ja.
Hinzu kommt, dass die 4., sprich weibliche U18, gar nicht besetzt war.
Mhm.
Also es gab auch nur 3 Jugendmannschaftssiegerehrungen, bei denen wir allen 3 oben standen. Dementsprechend war die Stimmung auch ausgelassen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und auch gestern, am Sonntag, gab es schon wieder die nächsten Erfolge und die nächsten Medaillen. Denn ja, der Westerwald-Crosslauf in Mengerskirchen in Hessen stand an. Und im Rahmen dessen wurden die deutschen Hochschul-Crosslaufmeisterschaften ausgetragen.
Ich muss zugeben, ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe es erst bei Insta gesehen und dann gemerkt, da ist ja Crosslauf und Hochschul-Cross und dann mal nachgeguckt.
Ja, ich habe auch tatsächlich gestern Abend wirklich erst reingeschaut. Mit Freude zur Kenntnis genommen.
Genau.
Es gab nämlich Mannschaftsgold über 7000 Meter Crosslauf. Der
jetzt Männer. Muss man aber helfen. Jetzt ist das ja Hochschulcross, heißt,
richtig.
Für welche Uni sind sie gelaufen? TU war das dann, ne?
Die 3 in dem Fall ja, aber halt nicht alle unserer Läuferinnen und Läufer. Das heißt, wir haben irgendwie, glaube ich, 4 verschiedene Universitäten, glaube ich, oder Hochschulen am Start gehabt. Also Gold gab es in der Mannschaft für Clemens Erdmann und Maximilian Feist, die gemeinsam mit Julian Gehring von der LG Vogtland für das Team der TU Dortmund an den Start gegangen sind. Im Einzel hieß das dann für Clemens Erban 8. Platz und ein 16. Platz für Maximilian Feist. Dazwischen war dann noch wieder Yannick Schönfeld, wir hatten ihn gerade schon lobend erwähnt.
Ja, Maschine.
Im Trikot der Fachhochschule für Ökonomie und Management auf Platz 13 gelaufen.
Ja.
Cool.
Hatten die auch eine Mannschaft?
Stimmt. Die hatten keine Mannschaft. Die hatten keine Mannschaft, genauso wie Konstantin Feist, der auf Platz 18 gelandet ist.
An der FH, ne?
An der FH Dortmund, ganz genau. Im weiblichen Bereich war Lynn Kleine die einzige Läuferin unsererseits im Trikot der Ruhr-Universität Bochum und ist dort 4. geworden, über 5500 Meter. Und ja, hat damit weiterhin die Chance zur Teilnahme an den Studenten-Crosslauf-Weltmeisterschaften, die dann Mitte März in Portugal stattfinden.
Lynn, wenn du uns jetzt hörst, poste einmal bitte, ob die Spikes wieder sauber geworden sind. Ich habe die Bilder gesehen.
Ja, bitte.
Ich glaube ja nicht, dass das eine Waschmaschine hinbekommt. Vor allem, weil man der Spikes ungern in die Waschmaschine steckt. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, wie der da im Studentenwohnheim stand, am Waschbecken.
Wäre nur ein 2. oder 3. Waschgang nötig oder so.
Ja, bestimmt. Oder sie hat geflucht und einfach, weiß ich nicht. Die sind jetzt halt grau. Die waren noch nie weiß, die waren immer schon braun.
Aber das war nicht das einzige Highlight an diesem Wochenende. Denn wir haben das LGO-Trainerwochenende wieder einmal veranstaltet, nachdem es im letzten Jahr dann ausgefallen ist. Vielleicht da kurz zur Erklärung. LGO-Trainerwochenende bedeutet, es ist eine vereinsinterne Fortbildungsveranstaltung, die wir bereits zum 6. Mal durchgeführt haben. Richtet sich nicht nur an die Trainer, die direkt bei der LGO arbeiten, sondern auch an alle Trainer und Übungsleiter aller neuen Stammvereine. Dementsprechend haben wir auch, wir waren, glaube ich, um die 25 Trainer, die hier teilgenommen haben und sich 2 Tage in der Helmut-Körnig-Halle, nicht eingeschlossen haben, aber ich.
Im Big Brother Haus, Helmut-Körnig-Halle. Wir berichten live.
So eine Pyjama-Party oder so. Schön im neuen Seminar. Das wäre vielleicht mal eine Idee für nächstes Jahr.
Ja, Übernachtung. Im Schlafsack.
Schlafsack, genau. Ja, vielen Dank an der Stelle auch nochmal vor allem an Finn Atzbacher, der das Ding maßgeblich organisiert hat. War auf jeden Fall eine runde Sache. Es gab ganz viele verschiedene Themen. So haben wir unter anderem eine Einführung in den Stabhochsprung bekommen unter Anleitung von Kai Atzbacher und Konstantin Rutsch. Es gab eine Schulung der Firma K-Taping, ein bisschen Theorie, ganz viel Praxis. Also das heißt, wir haben auch selber viel geklebt an diversen Körperteilen.
Das klingt jetzt so. Du guckst auch
wie
so.
Klingt das denn, Yoshi?
Du weißt, also, was ich meine.
Also wie klingt das denn? Nee.
Doch, doch.
Geht es dir jetzt da besser?
Nicht.
nach dem Taping.
Oh ja.
Oh ja. Aha. Fühlst du dich jetzt belastbarer?
Durchaus, ja. Durchaus. Und die Firma TMX war da und hat ihre Trigger vorgestellt. Das war ziemlich cool. Unser Ausrüster Puma war vor Ort mit diversen Testlaufschuhen, aber auch Testspikes. Dazu haben wir dann parallel auch noch einige Athletinnen und Athleten eingeladen. Auch die haben das gerne in Anspruch genommen, konnten dann vor Ort wirklich mal diverse Modelle ausprobieren, dann in der Halle direkt mal auf der Bahn mal antesten. Am zweiten Tag ging es dann noch weiter mit einem ernsten Thema. Es ging um Prävention gegen sexualisierte Gewalt, das sich der Verein auf die Fahne geschrieben hat und da jetzt auch schon die zweite Veranstaltung durchgeführt hat.
Da habe ich eine Frage zu.
Klar.
Ist so etwas, das ist ein Thema, das kursiert ja wahrscheinlich viel zu wenig und unbedingt viel zu spät auch innerhalb des Sportdiskurses. Also das große Fass wurde ja erst im Grunde durch die ganzen Vorfälle in der katholischen oder auch evangelischen Kirche aufgedeckt und ist jetzt halt dann auch in den Sport rübergeschwappt, in dieser Transparenz und auch in der Diskussion. Ist es dann eine bewusste Entscheidung, die beispielsweise auf Vorstandsebene getroffen wird, zu sagen, ey, wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir dürfen uns davon nicht verschließen? Und dementsprechend möchten wir uns da mit einem Konzept gegen sexualisierte Gewalt, also halt auch wirklich einer intensiven Konzeptarbeit, wenn ich das so mitbekomme, auf den Weg machen oder wird sowas vorgegeben?
Nee, das ist tatsächlich keine Vorgabe. Es war eine bewusste Entscheidung innerhalb des Vorstandes, sich dem Thema jetzt ausführlicher zu widmen. Und es ist tatsächlich recht zeitintensiv. Und da auch nochmal ein großes Dankeschön an Maite Passior, unsere Gesprächspartnerin aus den letzten beiden Folgen, die sich hier wirklich sehr stark engagiert und dem Thema angenommen hat und das Ganze jetzt mit organisiert und dieses Konzept halt auf den Weg bringt.
Und ein super ernstes Thema, wovon wir uns wovor wir uns nicht verschließen wollen. Wie geht man damit als Verein um? Zu sagen, wir sind Teil der Gesellschaft, wir müssen daran. Ist das dann etwas, wo man jetzt dann in den nächsten Jahren immer wieder auch Gesprächsanlässe für findet oder finden sollte? Ansprechpartner aktiviert?
Ja, unbedingt, weil ich vielleicht sogar den Eindruck habe, dass man das Thema vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat irgendwo. So nach dem Motto, ach, bei uns passiert sowas nicht oder so. Aber es gab eine Umfrage initiiert unserer Athletensprecher. Dabei ist dann halt schon herausgekommen, also dass es jetzt keine konkreten Vorfälle gab in die Richtung, aber dass sich einige Athletinnen und Athleten durchaus auch geäußert haben. Naja, es steht ja in vielen Zusammenhang, ne? Also beispielsweise der Weg zur U-Bahn-Haltestelle von hier aus zum Stadion oder so, ne? Da fühle ich mich irgendwie unsicher. Oder auf dem schlecht beleuchteten Parkplatz oder so. Und all das sind ja Themen, die damit zugehören und wo man gegebenenfalls gegenarbeiten kann, um die Situation zu verbessern.
Ist man da als Verein Sprachrohr oder gibt man das erstmal nur intern im Verein weiter? Also treten wir jetzt an die Stadt heran und sagen, Freunde, im Zuge unserer Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist das und das aufgefallen. Wie gehen wir mit diesem Thema um und welche Maßnahmen können wir da gemeinsam ergreifen oder ist das erstmal nütz?
Nee, das ist keine interne Geschichte. Also wir stehen hier in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund, die uns hier unterstützen, dieses Thema eben anzugehen und umzusetzen, diese Konzepte etc.
Super schwierig und gleichzeitig super wichtiges Thema.
Ja, absolut. Absolut. Von daher, umso besser. Und dass wir diese Gelegenheit jetzt am Trainerwochenende nochmal genutzt haben, auch da das Thema wieder anzusprechen, um den nächsten quasi abzuholen.
Absolut.
Ja, der letzte Programmpunkt war dann Krafttraining mit Eike Gruber. War ich leider nicht mehr dabei, hat mit Sicherheit viel Spaß gemacht.
Braucht es aber auch nicht, du bist so eine Maschine.
Danke.
Kein Problem. Da warst du im Training, hast du gesagt, nee, ich kann jetzt
nicht. Ja, genau.
Ich bin im McFit. Tschüss.
Tschüss. Und dann habe ich letzte Woche noch was richtig Cooles gelesen, denn der DLV hat die Bundeskaderlisten für kommendes Jahr veröffentlicht. Ja. Man hat lange drauf gewartet, aber ja.
War das zu spät?
Nee, eigentlich nicht. Man glaubt immer, es wäre so spät, aber ich habe dann nachgeguckt, letztes Jahr war es ungefähr fast zum gleichen Zeitpunkt. Also.
Ja, immer im Zweifel zu spät, wenn man neugierig ist. Ne?
Genau, ganz und? Genau. Ja, sieht gut aus. Sprich, 18 Athletinnen und Athleten von uns wurden wieder in den Kader berufen. Das ist im Vergleich zu diesem Jahr einer weniger. Jetzt muss man auch fairerweise da auch dabei sagen, die Wechselzeit läuft ja noch. Insofern kann da ja auch noch etwas passieren.
Ah, das heißt, ein Joschi Müller möchte sich nicht in die Karten schauen lassen.
Das ist richtig. Aber vielleicht gibt es ja einen oder zwei Neuzugänge, die ebenfalls in dieser Liste stehen, Bundeskader-Athleten aus diesem Jahr mindestens einzustellen, wenn nicht zu toppen.
Ordne mir mal 18 ein. Was heißt das jetzt?
Also 18 klar, ist 18. mega gut. 18 ist mega gut und richtig viel. Also wirklich. Im Vergleich zu der LGO von vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, da hatten wir, glaube ich, 2 oder 3 Bundeskaderathleten oder so. Von daher ist es, das allein jetzt überhaupt zu wiederholen quasi, ist richtig gut. Und ich habe auch mal nachgezählt, wir haben gleich 7 Athleten und Athletinnen in dem sogenannten PK, also der Perspektivkader. Das ist hinter dem OK, der Olympiakader, quasi das das ist das Höchste, was es in diesem Kader gibt. Können wir auch einzeln darauf eingehen. Das sind Manuel Sanders, beide Mohamed-Brüder, Mohamed und Yassin, Lili Kaden, Brenda Kataria, Bill, für die freut es mich ganz besonders.
Absolut.
Verena Meisel und den Kleine, die alle in diesem PK jetzt wieder sind. Dazu kommen 9 weitere in dem sogenannten NK1 Nachwuchskader und 2 Athleten im NK2.
Großartig.
Ja.
Vielleicht da so ein bisschen auch nochmal als Hintergrund, um euch da mitzunehmen. Wir reden immer viel von Erfolgen und wir reden immer auch sehr gerne dann von Goldmedaillen oder starken Zeiten. Als NRW-Sportschule, und die schauen immer ganz besonders auf diese Kaderlisten, sind all diese Erfolge bei deutschen Meisterschaften, sei es in Rostock oder meinetwegen jetzt auch in Uelzen, bei der Diskussion innerhalb der Staatskanzlei und auch zwischen den NRW-Sportschulen völlig Bums, sondern es geht nur wirklich ausschließlich um Kaderplätze, Bundes- und Landeskaderplätze. Mhm. Und dementsprechend wird da immer noch mal genauer hingeschaut. Und ja, die Zahl 18, die natürlich nicht alle auf dem Goethe sind oder auch waren, aber nichtsdestotrotz halt eine enorme Zahl hier an der NRW-Sportschule, zeigt sich dann auch im Vergleich. Deshalb wollte ich da auch noch mal nachfragen, wie das mit der Einordnung aussieht. Welche Bedeutung hat das für uns? Also ja, ich sage gerade, für die NRW-Sportschule ist es ganz, ganz wichtig, weil das ist das Vergleichsmomentum. Aber was sagt das jetzt für uns als LGO? Ist das für uns wichtig, wenn wir jetzt mit der Stadt sprechen? Oder ist das eigentlich egal?
Also bei Gesprächen mit der Stadt sicherlich auch. Bei Gesprächen mit Sponsoren ist es sicherlich ein Merkmal, das man nennen kann, um sich daraus ja auch so ein bisschen gegenüber anderen Vereinen irgendwo abzuheben. Und für die Athleten hat es natürlich auch den Vorteil, dass sie dementsprechend ja Fördermittel bekommen, Fördergelder bekommen, sei es vom Verband, vom DLV oder von der NRW-Sportstiftung beispielsweise, was uns dann wiederum natürlich auch finanziell etwas entlastet.
Ja, okay, also klar. Aber ist der Begriff Kader dann nicht für Sponsoren missverständlich? Wäre Nationalmannschaft nicht dann besser? In der Jugendnationalmannschaft, in der 20-Nationalmannschaft in der...
Vom Wording her hast du vollkommen recht, ja. In der Darstellungsweise kann man eher von Nationalmannschaft sprechen. Das ist es ja im Prinzip auch.
Ja, klar. Ja. Können Sponsoren ja auch viel mehr mit anfangen.
Richtig, genau.
Mit dem Begriff.
Ganz genau.
Als mit NK1 oder NK2.
Richtig.
Wo wir schon jedes Mal überlegen,
was ist U18, U20
und so, ne? Und PK, wo ist das drunter? Okay, ja.
Ja, und wir hatten gerade ja schon kurz angerissen, wollen jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber ich hatte ja gesagt, 18... Also
du willst 18, nicht in die Tiefe gehen.
18... Ja, das ist richtig. Wir haben ja auch noch etwas Zeit und etwas Luft und wir wollen jetzt nicht so über das Thema Neuzugänge sprechen. Aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, also eine zweistellige Anzahl an Neuzugängen könnten es dieses Jahr wieder werden. Und das wäre schon ziemlich cool. Wenn man auf die Wechselbörse von leichtathletik.de schaut, kann man auch schon ein, zwei Namen lesen.
Jetzt pusht er gerade die Homepage, ne? Die leichtathletik.de.
Nö, ich hau jetzt einfach einen raus. Ich glaube, ein Name davon betrifft dich selber. Marlene Brun zum Beispiel, ja. LC Solbad Ravensberg, bisher wechselt in deine Trainingsgruppe oder ist bereits gewechselt.
Genau, war zum Glück auch schon mit in Rostock. Richtig. Auch da wieder ein großes Dankeschön auch an den gesamten Verein und auch die Partner, dass wir die Möglichkeit haben, dann auch Neuzugänge mit einzubeziehen, mit ins Team einzubinden, mit in den Bus zu nehmen, ins Hotel und so weiter, weil davon leben wir. Und das ist auch einer der größten Argumente für eine Marlin. Also es ist ja Quatsch zu sagen, ja, hier, die findet den Christoph Neuhaus als Trainer so toll. Und
aber auch.
Ja, bestimmt. Aber vor allem halt auch diese gesamte Infrastruktur, die da dran hängt.
Ja, weil man so halt einfach frühzeitig schon mal einen Einblick bekommt, ne, wie läuft das alles ab in dem Verein und ganz
genau.
Boah, wie cool ist das denn? Wir fahren hier mit dem Großbus hin und so.
Und wie kann man Leistungssport trotz all des Ehrenamts und trotz aller Passion und Leidenschaft aber auch möglichst professionell machen? Mhm. Und dafür ist das dann eben halt dein Beispiel. Ja. Und über Marlin freue ich mich ganz besonders. Toller Mensch, tolle Athletin.
Ja, für die sie nicht kennen, U18-Läuferin, eher im Langstreckenbereich eigentlich zu Hause.
Absolut.
Sind Rostock 7. geworden über 3000 Meter, jetzt in Uelzen 5. über 10 Kilometer.
Hat noch eine Rechnung offen. Also saß im Ziel und sagt, das laufe ich nochmal.
Mhm.
Und läuft jetzt halt auch beim Blumensaatlauf in Essen in 2 Wochen. Das reicht ihr nicht.
Da geht noch mehr.
Auf jeden Fall. Glaube ich auch.
Ab Januar dann in Rot.
Zum Glück. Freut mich sehr. Ja. Da habe ich eine Frage zu.
Mhm.
Ich sehe es jetzt, nehmen wir mal das Beispiel. Der Kontakt zu Marlin kam ja über mich, beziehungsweise dann halt eben im Gespräch nach dem Wettkampf in Olfen. Wir sprachen darüber, wahrscheinlich in der 4., 5. Folge. Aber es ist ja keine aktive Neuzugangspolitik irgendwie der sportlichen Leitung oder die als Geschäftsführer oder meinetwegen des Vorstands, sondern ihr vertraut da ja im Grunde den Trainerinnen und Trainern. Das kann aber doch Fluch und Segen zugleich sein, weil vielleicht bin ich ja gerade super schüchtern, mache einen ganz einigermaßen guten Job so auf dem Platz, traue mich aber nie, in Anführungszeichen, jemanden anzusprechen oder auch einfach mal die Perspektive zu geben. Vor allem aber auch blocke ich mögliche Anfragen ab oder bin ganz schlecht in der Mail-Kommunikation und eine Bruns hätte sich jetzt per Mail gemeldet und sagt, ey, hier, ja, wie sieht's aus, dies, das, Probetraining und passiert aber nichts. Also es gibt ja keine aktive Neuzugangspolitik. Ist das bewusst so oder ist das einfach, weil der Verein so gewachsen ist und das Vertrauen der Trainer, den Trainerinnen und Trainern gegenüber so groß ist?
Ich glaube, es ist tatsächlich Letzteres, ja. Aber wenn du da Hilfe benötigst in der Kommunikation.
Kannst du mir mal zeigen, wie man eine Mail schreibt?
Ich könnte dich vertrauensvoll jederzeit gerne an mich wenden und ich zeige dir dann mal, wie man eine Mail schreibt. Nein, im Ernst, es ist ja jedes Mal anders. Jeder Neuzugang kommt auf andere Wege hierher. Ne? Mhm. Ich meine, deine Trainingsgruppe beispielsweise hat sich natürlich jetzt auch einen Namen gemacht. Ne? Ich meine, man hat die Erfolge gesehen, vor allem in Rostock, und sowas spricht sich natürlich herum. Ne? Und wenn man dann überlegt, okay, bei mir steht jetzt irgendwie Schulwechsel an, Beginn des Studiums beispielsweise oder so, dann ja, wird der Standort Dortmund vielleicht schon mal eher irgendwie berücksichtigt beispielsweise und dann mal eben eine Kontaktaufnahme seitens des Athleten oder der Athletin dementsprechend initiiert. Also es ist ja eher in den selteneren Fällen, glaube ich so, dass wir aktiv auf irgendwelche Athleten zugehen.
Absolut.
Meistens ist es ja dann doch wirklich eher umgekehrt. Und ja, wie ich sage, die Erfolge sprechen halt für uns und die sprechen sich halt auch rum.
Dann frage ich direkt zurück, sollte ich aktiver ansprechen? Also wenn wir jetzt mal im Beispiel bleiben, U18, U20 Trainer hier, Christoph Neues, muss man mehr Leute ansprechen. Das machen wir ja gar nicht. Also wir werben ja quasi mit der Arbeit, die wir tagtäglich machen.
Und warst du nicht derjenige, der schon gemeckert hat, dass seine Gruppe eh viel zu voll ist?
Nie zu voll. Wir machen den Bus alleine voll, das ist das Ziel. Ulm, nächstes Jahr, ich sag's euch, Doppeldecker, das ist das Ziel.
Ja, und du lachst. Ja,
du hast ihn schon bestellt, ne?
Bestellt würde ich jetzt so nicht sagen, aber das Angebot für den Doppeldecker liegt vor.
Oh, ich hab Druck. Jungs, Mädels, ihr habt's gehört. Ja, ich finde das aber, ne, also andere Vereine machen es ja bewusst anders. Und ich finde, das ist im Grunde so ein bisschen auch ein Beispiel für uns. Also ja, wir sind bestmöglich professionell. Und ja, wir haben einen Kooperationspartner, der uns eine Infrastruktur bereitstellt. Als Trainer kann ich mir da nicht mehr wünschen. Punkt. Und dennoch leben wir aber von den Menschen, die hinter dem Konzept stehen und dafür einstehen tagtäglich. Und auch gerade bei so Neuzugängen ist es keine aktive Einkaufspolitik, ich sage jetzt mal ganz bewusst, keine aktive Transferpolitik, wo man sagt, ja hier, den Mittelstürmer wollen wir jetzt aber mal gerne verpflichten, wie auch immer. Und soll es ja auch irgendwo gar nicht sein. Mhm. Verhindern wir damit nächste Schritte oder vertrauen wir da viel mehr drauf, okay, das wächst?
Ich glaube, man muss halt immer auch mal eine gesunde Mischung finden. Wachsen ja, aber halt auch nicht zu viel und zu schnell. Und von daher glaube ich, ist der Weg, den wir im Moment fahren, so wie wir es machen, gerade genau richtig.
Wie sprechen wir da Sponsoren an? Also wir sagen ja dann, okay, hier Manuel oder auch ein Mohammed, die sind in der LGO-Schule Olympioniken geworden. Mhm. Nicht, dass wir das Geld hätten, aber wir könnten ja auch sagen, ja, wir haben 10 Olympioniken, davon müssen wir ja keinem erzählen, dass wir 8 letztes Jahr erst gekauft haben. Mhm. Und dementsprechend
treten
wir an Sponsoren heran.
Genau das ist halt der Punkt, was wir eben explizit nicht machen wollen. Also wir kaufen ungerne
fertige
Athleten von außen ein, geschweige denn, dass wir Athleten haben, die gar nicht hier bei uns irgendwie wohnen oder trainieren, sondern einfach nur ihr Startrecht quasi in Dortmund haben oder so. Das entspricht nicht unserer Philosophie.
Kommt das bei den Sponsoren an?
Ja, total.
Weil die genau das dann halt auch suchen.
Ja.
Aber die verpflichten sich dann ja immer auch auf den langfristigen oder zumindest mittelfristigen Weg. Weil die dann jetzt beispielsweise in einen U20, U23 Athleten, in Anführungszeichen jetzt auch im Wording zu bleiben, investieren. Mhm. Nicht für nächstes Jahr Gold in München bei der EM, mhm, sondern die Perspektive Paris oder die Perspektive bei der nächsten EM teilzunehmen. Und das wollen wir am Standort Dortmund unterstützen als Sponsor.
Ja, ich glaube, auch da ist es tatsächlich zweigeteilt. Also Erfolge auf der einen Seite schön und gut, aber auf der anderen Seite interessieren sich Sponsoren natürlich gerne auch für die breite Masse. Denen ist es nicht nur wichtig, dass wir jetzt 2 Athleten bei Olympia haben, sondern denen ist es wichtig, dass hier 1500 Athleten und Athletinnen sich hier in der Leichtathletik bei uns
tummeln.
Ein schönes Wort. Tummeln tun die sich hier. Ja, genau so ist es. Und da legen sie ganz besonders großen Wert drauf.
Das hat man ja auch bei unserem Gespräch in der Sparkasse, also ihr erinnert euch vielleicht an den Podcast, gemerkt. Mhm. Dass eine Bank, die ja trotzdem keine Bank ist, klar, Sparkasse ist ja nochmal immer ein bisschen anders gelagert, gerade auch nochmal auf diese Nachwuchsförderung zusätzlich schaut. Und ja, das ist aber dann irgendwo ja doch eine aktive Neuzugangspolitikentscheidung, zu sagen, wir wollen diesen Einkaufsweg, ich sag's jetzt nochmal so platt, bewusst nicht gehen.
Ja.
Ihr merkt, ich versuche ihm weitere Namen aus der Hüfte zu locken.
Keine Chance.
Keine Chance. Machen wir bald. Ich verspreche es euch. Dann jetzt aber mal den Blick nach vorne. Mhm. Du sagtest, die Freiluftsaison ist abgeschlossen. Mhm. Was liegt in der Halle an? Helmut Körnig Halle, ey, das Ding muss doch brennen. 6 Rundbahnen, fest installiert.
Ja, und wir lassen sie brennen. Aber auch da, so richtig viel erzählen können wir noch nicht, weil wir halt noch in der Planungsphase stecken. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, am 18., 19. Dezember wird es 2 Hallensportfeste in der Halle geben. Mhm. Stand heute geplant, das können wir sagen, weil ich glaube, da wird sich bis dahin nicht mehr viel dran ändern. Mhm. Am Samstag, den 18. im Bereich Kurzsprint, Kurzhürde, Langsprint und einen Tag später dann die technischen Disziplinen, das heißt Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung und voraussichtlich Kugelstoßen. Das ist das, was vor Weihnachten noch geplant ist. Im Januar selber stehen dann...
Ganz kurz, da sind die Mittelstrecken gar nicht geplant, weil wir sind in Sonsbeck bei den deutschen
Cross. Ganz genau, deswegen sind die bewusst rausgelassen worden. Deutsche Crosslaufmeisterschaften in Sonsbeck.
Da müssen Linz Spikes wieder weiß sein.
Genau. Waren sie vorher weiß?
Ich glaube, sie waren vorher weiß. Wir sind jetzt also matschbraun. Oder ja gut, das ist ja dasselbe. Kunstlehrer, ey. Also hell waren die halt. Jetzt sind sie auf jeden Fall matschbraun. Und das ist, also ich glaube, für Sonsbeck lohnt sich nicht. Ich habe mit dem Trainer vor Ort kommuniziert, das wird so schlimm wie Sindelfingen, wer sich daran erinnert vor zwei. Das war, also
ja, dann
grenzwertig.
Dann lass sie einfach so, Lin.
Ja, stell sie in die Ecke.
Ja.
Wie geht's dann weiter?
Aus unserer Sicht geht es dann am 29. Januar weiter. Wir planen ein Stabhochsprung-Meeting. Es gab ja in diesem Jahr erstmals den sogenannten XO-Cup, eine neue geschaffene Meeting-Serie. Da haben in diesem Jahr Veranstaltungen teilgenommen in Leichlingen, in Zweibrücken, meine ich, und noch einige weitere. Ja, und dieser XO-Cup, den soll es auch nächstes Jahr geben und nächstes Jahr auch Indoor geben. Und ja, wir werden erstmals Teil dessen sein. Und dann natürlich zwei Wochen später. Der Termin ist zumindest schon bekannt, da kann man drüber reden. 12. Februar, ein Samstag, das PSD-Bank Indoor-Meeting wieder in der Helmut-Körnig-Halle. Auch da laufen die Planungen ja jetzt schon auf Hochtouren. Das heißt, der Termin steht, die Disziplinen stehen, die ersten Athleten stehen auch, aber wir dürfen noch keine Namen nennen.
Ich laufe nicht.
Du läufst nicht.
Joshi läuft auch nicht.
Garantiert nicht, also zumindest nicht auf der Bahn aktiv. Ich laufe vielleicht von A nach B, um mich um irgendwas zu kümmern oder so.
Aber lass uns da auch nochmal drüber sprechen. Jetzt startet ja auch, die Vorbereitung steht ja im Grunde auch schon mittendrin. Ne? Und jetzt findet gleich so eine OK-Sitzung, können wir ja drüber, offen drüber sprechen, jetzt nochmal statt.
Wir sind auf dem Sprung.
Innerhalb der Halle, ja, wir kommen zu spät.
In 7 Minuten geht's
los. Ich habe mich verquatscht, ja, ist egal. Und nach wie vor ist es auch alles, jetzt nicht nur was Sponsoren angeht, sondern auch zusätzlich unter den gesamten Gegebenheiten, immer auch schwierig zu planen. Und man lebt aber, wir sprachen ja eben drüber, von Professionalität einerseits, aber auch von Ehrenamt andererseits. Also so ein Meeting findet ja nicht deshalb statt, weil du jetzt hauptamtlicher Geschäftsführer bist und Finn als dualer Student mit eingestiegen ist.
Das hat ja auch schon vorher stattgefunden.
Ja, und das findet ja auch außerhalb deiner Arbeitszeit statt. Machen wir uns mal nichts vor. Wenn du jetzt nur von 8 bis 16 Uhr für das Meeting arbeiten würdest, dann sähe es schlecht aus mit allem drum und dran.
Dann wird es nicht stattfinden oder nicht in der Form stattfinden, ja.
Ist es nicht auch, ein guter Freund nannte den Begriff, so ein gewisser Kampf gegen Windmühlen, wenn man so merkt, boah, okay, vielleicht, was ist jetzt mit der Corona-Politik? Reden wir jetzt schon wieder über 2G, 3G? Wie schaffen wir da die Tests nachzuvollziehen? Ja, zusätzlich brauchen wir eben halt auch da die Infrastruktur in der Helmut-Körnig-Halle. Wir brauchen bestmögliche Partner, aber halt auch da monetär gesprochen Sponsoren, die ein solches Meeting haben wollen und unterstützen. Wir brauchen die Stadt als ganz engen Partner. Fühlt es sich so an für dich als Cheforganisator? Alle wollen das und wir machen es möglich? Oder ist es manchmal dann auch, um diesen Begriff jetzt nochmal zu nennen, ja, so ein Kampf gegen Windmühlen, dass man sagt, boah, meine Fresse, ist das anstrengend.
Das ist eher Ersteres, glaube ich. Also wir machen das schon möglich. Kampf gegen Windmühlen würde ich nicht sagen. Natürlich ist es immer zeitintensiv und es sind jedes Jahr neue Herausforderungen. Und natürlich wird auch das kommende Meeting seine Herausforderungen haben, weil wir wissen beide, Corona ist nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Und ja, so wie du sagst, 2G, 3G beispielsweise ist im Moment ein Thema, das diskutiert wird und eigentlich auch schon so gut wie entschieden ist. Aber das sind Herausforderungen, denen stellen wir uns und da haben wir halt auch wirklich gute Partner an unserer Seite. Also allein was jetzt, ich sag mal, den medizinischen Teil halt angeht, ne, da sind wir wirklich gut versorgt und gut aufgestellt. Das kriegen wir gewuppt, da mache ich mir keine Sorgen.
Ja dann, gutes Schlusswort. Inside LGO, mal ein ganz anderer Leichtathletik Rot-Weißt. Podcast. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem geschmeckt. Also mir auf jeden Fall. Jetzt endlich nach 4 Wochen, auch wenn du immer noch braun gebrannt hier sitzt und deine Pommes wegschmatzt.
Erste Pommes seit 4 Wochen, also es wurde definitiv Zeit.
Gelogen.
Jetzt?
Das ist absolut gelogen.
Die nächste dauert nicht so lange. Spätestens in 2 Wochen sitzen wir wieder hier. Dann auch vielleicht wieder mit Gast.
Unbedingt.
Unbedingt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Lasst es euch schmecken.
Macht's gut.